Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen hier bei Radio Dreieckland und dem Logbuch Solidarische Landwirtschaft, hier gesendet von der Gartenkoop aus Freiburg. Im Studio für euch ist der Fabian und ich warte noch auf meinen Gast heute, die Steffi, die ist wohl noch draußen, die hole ich gleich mal. Mit der Steffi werde ich mich auf jeden Fall über die Bienenkoop unterhalten, über Bienen im Allgemeinen, Bienen in Freiburg. Und vielleicht wagen wir auch gegen Ende der Sendung noch einen kleinen Ausblick, beziehungsweise Rückblick und Ausblick auf das Agrikulturfestival, denn wir waren da beide so ein bisschen beteiligt und jetzt ist es ein halbes Jahr her. Wenn es das nächste Jahr wieder geben sollte, müssten wir langsam mal anfangen, uns drum zu kümmern. Zur Einführung, beziehungsweise solange ich jetzt die Steffi draußen suche, hört ihr eine kleine Geschichte, die sie bei diesem Agrikulturfestival erzählt hat. Worum es in der Geschichte geht, erzählt sie gleich am Eingang dieser kleinen Geschichte.
Vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Freiburg, von Bienen, von Giften, von Bayer und Rechtsanwälten. Im Frühjahr 2008 gab es ein großes Bienensterben am Oberrhein. Die Bienen wurden versehentlich vergiftet. Die Landwirte in Südbaden hatten ihr Maissaatgut mit Clothianidin behandelt, einem Insektengift aus der Gruppe der Neonicotinoide, welches von der Firma Bayer Crop Science hergestellt wird. Dieses Gift blieb nicht wie vorgesehen an den Saatkörnern kleben, sondern wurde zum Teil durch den Wind verweht, sodass Bienen damit in Berührung kamen. Millionen Bienen wurden getötet, zehntausende Bienenvölker schwer geschädigt. Im Frühjahr 2013 fielen immer mehr Buchsbäume einem kleinen, eingeschleppten Schmetterling, dem Buchsbaumzünsler, zum Opfer. Viele Gärtnerinnen spritzen in ihrer Verzweiflung gegen die Raupen ein Insektengift, Calypso, das als Wirkstoff Thiacloprid, ein Neonicotinoid, enthält. Es wird von Bayer Crop Science hergestellt. Der BUND warnte auf seiner Homepage vor dem Spritzen von Neonicotinoiden. Im Juli 2013 bekam der BUND ein Fax. Es war von der Freiburger Rechtsanwaltskanzlei Dr. Quart und Kollegen. Die Kanzlei. In diesem Fax stand, der BUND solle den Eintrag zu den Neonicotinoiden auf seiner Homepage ändern. Wenn er dies nicht täte, würde er von den Rechtsanwälten Dr. Quart und Kollegen verklagt. In diesem Fax stand weiter, der BUND solle schriftlich versprechen, die Behauptung dieses Eintrags nie mehr zu wiederholen. Wenn er es doch täte, würde das dem BUND 10.000 Euro kosten. In diesem Fax stand ferner, der BUND habe für die Änderung und zum Unterschreiben der Unterlassungserklärung 3 Tage Zeit, und zwar bis 12 Uhr mittags Posteingang beim Anwaltsbüro. Rums. Aber was genau stand denn nun auf der BUND-Homepage? Calypso, das Gift gegen den Buchsbaumzünsler, das Thiacloprid enthält, wurde dort als bienengefährlich bezeichnet. Bienengefährlich ist ein rechtlich genau definierter Begriff. Grob vereinfacht verhält es sich mit diesem Begriff folgendermaßen. An jedem Pestizid wird vor seiner Zulassung im Labor ein Bienengefährdungstest durchgeführt. Wie hoch darf die Konzentration sein, damit höchstens die Hälfte der Versuchsbienen tödlich vergiftet wird? Wenn ein Pestizid im Labor in einer hohen Dosis Bienen tötet, es im Freiland aber schließlich in einer geringen Konzentration angewendet wird, dann gilt es als nicht bienengefährlich. So verhält es sich auch bei Thiacloprid. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Thiacloprid Bienen trotzdem schädigt, indem es ihre Orientierungsfähigkeit und die Kommunikation untereinander stört. Dazu reicht es schon, wenn die Bienen sehr geringe, nicht tödliche Mengen aufnehmen. Für ein Bienenvolk ist es aber überlebenswichtig, dass die Sammlerinnen ihren Nektar und Pollen zurück zum Stock bringen, um so das gesamte Volk zu ernähren und um ihren Kameradinnen den Weg zu den guten Futterquellen schildern zu können. Wenn zu viele Bienen den Heimweg nicht mehr finden und sich nicht mehr verständigen können, wird das ganze Volk gefährdet. Diese Verwirrungseffekte werden im Bienengefährdungstest nicht berücksichtigt. Calypso mit dem Wirkstoff Thiaclopride darf sich entsprechend als nicht bienengefährlich bezeichnen. Daher würde dieses Wort in diesem Zusammenhang den BUND 10.000 Euro kosten. Da hat der BUND lieber den Text auf der Homepage geändert und versprochen, dass er nie wieder einfach so behaupten würde, dass Thiaclopride bienengefährlich sei. Es sei denn, es würde gleichzeitig die ganze Sache mit dem Bienengefährdungstest und den wissenschaftlichen Untersuchungen genau erläutern. Die Anwälte von Bayer, Dr. Quart und Kollegen, forderten aber noch viel mehr Änderungen. Zum Beispiel sollte der BUND nicht mehr schreiben dürfen, das Bienensterben im Jahr 2008 wurde durch Neonicotinoide ausgelöst. Aber durch was wurde das große Bienensterben am Oberrhein im Jahr 2008 ausgelöst? Durch Clothianidin, ein Insektengift aus der Gruppe der Neonicotinoide. Das ist sogar offiziell festgestellt worden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das sind die mit dem Bienengefährdungstest. Da dachten sich wohl die Anwälte Dr. Quart und Kollegen, kann man ja mal versuchen, vielleicht ändern sie ja den Text trotzdem. Hat der BUND natürlich nicht geändert. Da haben sich die Anwälte wahrscheinlich geärgert und deshalb haben sie dem BUND dann doch noch eine Rechnung über 2.051 Euro zukommen lassen, damit der BUND die viele Arbeit bezahlt, die er den Anwälten gemacht hat. Andernfalls würde der BUND doch noch verklagt. Da hat der BUND bezahlt und sich geärgert. Ob er lieber die Klage hätte riskieren sollen?
Dankeschön, Steffi, für diese Geschichte.
Auch in diesem Sinne danke, Steffi, für die Geschichte. Sie sitzt nämlich jetzt da, ist mit im Studio. Und hallo erstmal. Hallo, Steffi.
Hallo, Fabski.
Kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ich erkläre gleich, wie ich dazu gekommen bin, dich einzuladen, aber du vielleicht mal ein bisschen zu deinem Hintergrund erstmal.
Ja, ich bin Steffi und ich bin eines der 7 Gründungsmitglieder der Bienenkoop. Ja, außerdem bin ich Landschaftsplanerin und bin aktiv als Umweltpädagogin und arbeite in dem Bereich. Das so viel zu mir.
Und auch Mitglied in der Gartenkoop.
Und auch Mitglied in der Gartenkoop, ja, Entschuldigung, wie konnte ich das vergessen?
Das
ist so selbstverständlich.
Du bist hier im Logbuch Solidarische Landwirtschaft, das ist der Podcast der Gartenkoop. Wir laden hier nur unseresgleichen ein. Nein, das ist natürlich keine Zugangsvoraussetzung, irgendwie, um hier eingeladen zu werden. Ich habe dich eingeladen, weil du bist eben daran beteiligt an dieser Bienenkoop, die jetzt gegründet wurde. Ihr seid jetzt ein eingetragener Verein und wir haben ja auch gerade schon eine Geschichte von dir gehört im Rahmen des Agrikulturfestivals. Da waren wir auch schon zusammen am Start. Vielleicht können wir gegen Ende da nochmal gucken. Rück- und Ausblick wagen. Ist ja jetzt ein halbes Jahr her und wenn wir nächstes Jahr wieder eins machen, sollten wir uns mal langsam Gedanken machen.
Ich hatte vor einer Stunde ein Treffen mit dem Peter Volz.
Hervorragend. Up to date. Die letzten Informationen kriegen wir jetzt hier rein. Super. Genau, aber vielleicht erstmal konzentrieren wir uns erstmal auf die Bienenkoop. So ein bisschen was zu Bienen in Freiburg haben wir jetzt schon gehört. Vielleicht kannst du noch mal deinen Zugang zu Bienen schildern. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon Eltern, schon Imker und Imkerfamilie und bist da schon immer dran? Hast du schon voll den Plan oder wie bist du dazu gekommen?
Nee, ich bin da ganz im Gegenteil gar nicht schon immer dran. Ich persönlich mache das jetzt seit mittlerweile 8, 9 Jahren. Also seit 9 Jahren bin ich an dem Thema dran und seit 8 Jahren habe ich eigene Bienen. Und ich bin dazu gekommen, über meine persönlichen Interessen einfach. Also wenn es um Ernährung, Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter und überhaupt um die Frage, was kann ich tun und was kann ich Sinnvolles tun, ohne einen unglaublich großen Aufwand betreiben zu müssen. Also wie zum Beispiel Grund und Boden haben etc. pp. Was so. Und da bin ich dann ziemlich schnell zu der Biene gekommen und habe mich damit angefangen zu beschäftigen. Und dann war das letztendlich ein Zufall. Ich habe das einer Freundin erzählt und die sagte mir, ach was, wirklich? Mein Papa, der ist doch Imker. Und dann besucht ihn doch mal. Und dann habe ich den besucht und dann haben wir uns total gut verstanden. Und dann hat er mich ein Jahr so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Und dann hat er mir nach einem Jahr ein Bienenvolk geschenkt. Und und hat mich so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und hat gesagt, so, jetzt machst du mal. Und dann habe ich einfach gemacht und seitdem mache ich und seitdem läuft es super. Und genau, und ich merke, dass die Nachfrage da auch immer größer wird. Also es war auch schon in Berlin so, dass ich hatte mein Bienenvolk in so einem hinterletzten kleinen Eck der Stadt, in so einem Schrebergarten, hat überhaupt niemand mitbekommen, dass ich die da habe und habe da vor mich hingewerkelt. Und immer wenn das dann irgendwie das Thema auf die Bienen kam, war das so, was, echt super und kann ich mal mit und kann ich mal machen und dann ja, und so ist das eigentlich geblieben. Und dann sind wir vor 4,5 Jahren nach Freiburg gekommen und eben auch die Bienen, und dann hatte ich erst Schwierigkeiten mit dem Standort und habe diese Informationen in einem ganz kleinen Kreis gestreut, dass ich einen Standort brauche, und innerhalb weniger Tage hatte ich Anrufe von Menschen, die ich nicht kannte, die gesagt haben, ach, hier, da habe ich einen Garten, da ist ein Ort, da können die hin. Und das war, ja, und dann bin ich eben auch ganz, ganz schnell hier in die Kreise, auch über die Gartenkoop, na klar. Und bei den urbanen Gärtnern am Stadttheater bin ich auch aktiv. Da stehen übrigens auch meine privaten Völker auf dem Stadttheaterdach.
Auf dem Stadttheaterdach?
Naja, auf dem Stadttheaterdach.
Also wird man wirklich mitten in Freiburg, ja. Downtown Honig.
Ja, genau. Und ja, und da kommt man einfach wahnsinnig dann über die Bienen ins Gespräch und vom Hölzchen zum Stück. Und es ist ja ein unglaublich komplexes Thema. Wenn man sich mit Bienen befasst, dann kann man sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen. Also man kann der absolute Pragmatiker sein, man kann ein unglaublicher Theoretiker sein, man kann sich mit politischen Aspekten beschäftigen, mit Artenschutz, mit Biodiversität und so weiter und so. Also es ist einfach eine Vielfalt und Vielzahl an Themen im Bezug auf die Bienen. Und ja, und so bin ich da hingekommen und das hat mich einfach total am Ball gehalten. Weil, ja.
Und du hast mit einem Volk angefangen, das du geschenkt bekommen hast vor rund 8 Jahren. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also hattest du dann, als du umgezogen bist, vor 4 Jahren, wie viel hattest du dann?
Ich hatte auch vor allem in den ersten Jahren, das ist im Übrigen eine Motivation meinerseits, hatte ich bitterböse Lehrgeld zu zahlen. Ja, ich habe auch einige Völker verloren, weil ich es dann mit der Varroa-Behandlung nicht ernst genug genommen habe oder weil ich dachte, ach meine Güte, füttern im Oktober ist doch auch noch okay oder was und so. Ne? Also es gibt einfach so bestimmte Dinge, die man oder Arbeitsabläufe, die man im Bienenjahr einhalten sollte, und da ist man auch wirklich gut mit beraten. Die Erfahrung habe ich eben gemacht, dass ich dann vieles, also ja, habe einfach vieles nicht ernst genommen habe, ne, und mir dann auch dachte, ach Gott, dieses starke, tolle, dieses große Bienenvolk da, die sehen doch so super aus, die armen Viecher muss ich da jetzt nicht mit Ameisensäure behandeln und so, und dann.
Aber erklär doch mal für uns Laien, also ich zähle mich jetzt mal für den Volllaien, bin ich ja auch, weil wie läuft denn so ein Bienenjahr ab? Also jetzt sind wir ja bald im Dezember, jetzt sind die schon eingewintert, nennt man das so?
Ja, genau, also die schlafen ja nicht, die sind ja wach den Winter über, aber es ist, wenn es kalt wird, also unter 10 Grad, und dann spielt natürlich auch noch Regen eine Rolle, also wenn es regnet, kommen die auch nicht raus, da kann es so warm sein, wie es will. Dann ziehen die sich zurück in eine Wintertraube, in die sogenannte Wintertraube, und im Herzen dieser Traube sitzt die Königin und überwintert da mollig warm, und die Bienen, die produzieren durch ihre Flügelschläge Reibungswärme und halten eben das Zentrum dieser Bienentraube auf 25 bis 27, 28 Grad.
Und das ist über die Flügelschläge? Also, ja, die haben keine, sind mit sich, ich weiß nicht, das Warmblütler oder sowas, die haben keine eigene Körpertemperatur, sondern
das ist Insekten? Ja, genau. Das ist nur über die Bewegung der Flügel, ganz genau, ja, genau.
Abgefahren. Und das ist dann so, dass irgendwie die außen sind, als erstes sterben und so? Und
ja, das funktioniert tatsächlich wie so eine Pinguinherde, die rotieren. Also es muss jeder mal außen sein, und darf auch jeder mal innen sein.
Das ist ja voll so. Die basisdemokratische Volk. So. Yeah, jeder muss mal die Drecksarbeit machen. Yeah, voll gut.
Ja, ja, ist es auch. Unser erstes Bienenvolk, also ich mache das mit meinem Manzer, mit dem Benny, das hieß auch Kolonne Durutti, weil die halt einfach alles andere als ein monarchisch ausgelegtes System haben. Irgendwie die Königin ist eigentlich eine absolute Sklavin. Die darf nur ein einziges Mal in ihrem Leben raus, wenn sie Glück hat, noch ein zweites Mal, wenn irgendwie ein Schwarm abgeht. Aber das ist eigentlich entscheidet, wird da alles über die Arbeiterinnen entschieden und die Kommunikation. Es ist auch echt abgefahren, wie die kommunizieren.
Eine feministische Kommune.
Ja. Das auch. Also ja, und also unter emanzipatorischen Gesichtspunkten, da muss man sich an den Bienen kein Beispiel nehmen. Ja, also die Männer, die haben da reichlich wenig zu sagen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, aber genau. Aber nochmal zu deiner Frage.
Genau, das war jetzt Winter sozusagen.
Genau. Mhm. Ja, also das Bienenjahr, das fängt nämlich Ende des Sommers an und also quasi mit der Einwinterung sozusagen. Also die haben dann ihre Vorräte angelegt und so weiter. Im Winter brauchen sie eben einen Vorrat an Honig und bestimmt wird irgendwann auch die Frage kommen, ob was ich davon halte, Bienen Honig zu entwenden. Da kann ich jetzt ganz kurz was dazu sagen. Ich finde das in Ordnung, sofern man denen eben auch was drin lässt. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man Bienen Zucker dazu füttert, weil man differenzieren muss zwischen Pollen und Honig. Also es gibt eben die Biene, die sammelt Nektar und macht daraus Honig, ja, indem sie den Nektar mit Speichelenzymen anreichert. Also eigentlich ist das Bienenspucke, Honig. Und genau, und dann gibt es noch die Pollen und die Pollen, die sind das eigentlich Wichtige, was die Biene für eine gesunde Entwicklung braucht, nämlich im Larvenzustand. Dann entwickelt sich die Biene und da braucht sie eben eine ausreichende Menge an Pollen für ihren Nachwuchs. Der Bienen, also dieser ganze, ein Volk wird quasi als einen Organismus betrachtet. Da geht es nicht um die einzelne Biene, sondern also ein altes Wort für ein Bienenvolk ist auch der Bienen, weil es eben um diesen ganzen Organismus geht. Und genau, und Pollen, das ist das, was die quasi für eine gesunde Entwicklung brauchen. Und Honig ist im Prinzip Treibstoff. Das ist das, was sie im Sommer brauchen, wenn es heiß ist, um Verdunstungskälte zu erzeugen. Und das ist das, was sie brauchen, um überhaupt weite Strecken fliegen zu können. Die haben Honigmagen und nehmen quasi Treibstoff mit. Und das ist eben auch das, was sie im Winter brauchen, um genug Energie erzeugen zu können, um diese Reibungswärme zu erzeugen.
Und da sagst du halt, das können die mit Zucker auch, das ist auch Treibstoff im Endeffekt.
Ja, also die können das auch mit Honig natürlich, aber wenn, ist es so, dass ich habe da auch einfach noch zu wenig Erfahrung, es ist so, wenn man den Bienen an irgendeinem Punkt im Jahr Honig entnimmt, dann stört man im Prinzip schon die Honigmischung, die Bienen sich quasi herstellen für den Winter. Und es gibt nämlich so Phänomene wie Zementhonig oder ähnliches. Das heißt also, wenn man als Imker den Bienen den falschen Honig drinnen lässt, und dann kann das sein, dass dieser Honig über den Winter den Bienen einfach nicht bekömmlich ist. Also Zementhonig ist eine so eine Sache, da kristallisiert der Honig in der Wabe aus, die können dann nicht mehr rankommen. Oder das sind Honige, die einfach eine andere Zusammensetzung haben, die die Kotblase einfach belastet. Und das ist im Übrigen auch ein Grund, woran Bienenvölker den Winter über eingehen können, dass dann einfach die Kotblase so voll ist, dass und die in ihrem Haus nicht abkoten und dann im Prinzip verenden, weil die Kotblase platzt. So, es ist also ein ziemlich böser Tod. Also genau, entweder man lässt es ganz, nimmt gar nichts raus, oder man entscheidet sich dazu, Honig zu ernten, aber eben moderat. Das ist auch Inhalt unserer Richtlinien in der Bienenkoop, dass der Ertrag einfach ganz weit hinter der artgerechten und naturgemäßen Bienenhaltung steht. Also es geht nicht um Ertragssteigerung und Ertragsmaximierung. Ganz im Gegenteil, es geht darum, Bienen eben naturgemäß und artgerecht zu halten.
Aber nochmal eine Rückfrage zu der Pollengeschichte. Das können die nicht einlagern oder sowas?
Doch, genau. Die können Pollen auch einlagern. Okay. Das können die auch einlagern. Das ist auch ganz leicht zu erkennen, ob das quasi Vorratspollen ist oder Pollen, der im Gebrauch ist. Also Vorratspollen ist so ein bisschen ist matt und in der Wabe, wenn man sich das, ja, ich müsste dir jetzt ein paar Bilder zeigen, aber ich habe nichts da.
Sieht man auch nicht im Radio, von dem her ist unsere Hörerin nicht so spannend.
Ja, stimmt. Nur, wenn dann, jetzt habe ich es fast schon vergessen, dass ich im Radio
bin. Jetzt bist du wieder nervös.
Jetzt bin ich wieder ein bisschen nervös, ja.
Nein, das war
genau.
Schon.
Aber Pollen kann eben doch eingelagert werden, ist auch ganz wichtig. Muss es auch, weil im Frühling, wenn die wieder dann eben anfangen zu brüten, dann gibt es zwar auch Pflanzen, wie zum Beispiel Weiden und auch Krokusse, die ganz viel Pollen haben, aber trotzdem sind die dann auf ihre Vorräte erstmal angewiesen.
Okay, und mit dem, du sagtest schon, es kommt darauf an, wann man Honig entnimmt und natürlich auch wie viel, aber ist das jetzt abzusehen, gibt es so eine Faustregel, irgendwie man kann Honig dann entnehmen, dann gibt es weniger Chancen oder weniger Gefahr, dass es diesen Zementhonig gibt oder so, oder wie kann ein Imker oder Imkerin das erkennen?
Es geht da vor allem um die Bienen als solches. Es gibt Bienen, es gibt die Sommerbienen und die Winterbienen, mehr oder weniger kann man das so grob unterteilen. Und die Winterbienen, die haben eine andere Konstitution. Also im Prinzip, das Wesentliche, worum es geht, ist, dass es geht halt alles um die Sommersonnenwende letztendlich. Ja? Also nach der Sommersonnenwende ist eigentlich vorbei mit der Ernte oder beziehungsweise, ja, kommt drauf an, aber Sommersonnenwende, da werden die Tage kürzer und da fängt die Biene an, alles auf den Herbst und den ausklingenden Sommer und dann eben den Winter sich darauf vorzubereiten. Und wenn man Honig entnimmt, das kann man eben Ende Juli macht man das noch, dann wird danach eingefüttert. Ja, und diese Einfütterung, das müssen ja im Prinzip die Bienen dann, die müssen damit genauso verfahren wie mit dem Nektar, was ich übrigens echt abgefahren finde, ja. Also wenn man mal sieht, was für eine Masse an beispielsweise Zuckerwasser da reingegeben wird, wenn man das sich mal versucht vorzustellen, dass das also die gleiche Menge an Nektar ist, die da eintragen, das ist schon echt erstaunlich, was die so können. Wenn aber jetzt also diese Bienen das Futter bekommen, dann müssen die damit so verfahren wie mit dem Nektar. Also die reichern das an, lagern das ein und so weiter und so weiter. Und dann ist das quasi sowas wie dieser Honigersatz. Oder es ist ja ein Honigersatz für die dann, genau. Und wenn man den Bienen Honig im September oder was entnimmt und die dann daraufhin einfüttert, was ganz wichtig ist, weil einem sonst ein Hungerschwarm abgehen kann oder sonst was. Die haben dann das Gefühl, scheiße, wir haben zu wenig Vorrat, oh Gott, und dann drehen die total hohl und hauen einfach alle ab. Kann auch passieren, wenn sie das Gefühl haben, es ist zu wenig Futter da.
Aber das ist auch so eine Harakiri-Aktion, oder? Wenn die abhauen, dann haben sie...
Ja. Das ist absolut, das ist Worst Case.
Okay.
Ja, so ist absoluter Worst Case. Aber jedenfalls sind dann die Bienen, die für den Winter geschlüpft sind, die nämlich nicht nur 6 Wochen, sondern 6 Monate leben, dafür verantwortlich, den Honig einzulagern. Und das ist so energieaufwendig, dass sie dann einfach geschwächt in den Winter gehen. Die sind dann einfach so ausgepowert von dieser Arbeit, Honig einzulagern, dass sie häufig den Winter dann nicht schaffen oder einfach zu schwach sind, dass das gesamte Volk dann einfach zu schwach ist, um über den Winter zu kommen. Das ist also der Hauptgrund, warum man so spät auf keinen Fall Honig entnehmen sollte. Genau. Und es gibt bestimmt noch 1000 andere Gründe. Das ist nämlich beim Imkern auch so. Das will ich jetzt hier auch betonen und sagen. Es gibt da also ein unglaubliches, unendliches Wissen und immer wieder stoße ich auf Dinge, von denen ich noch nie was gehört habe. Und also wenn jetzt hier ganz, ganz alte Imkerinnen, Kolleginnen zuhören, dann hoffe ich, wird es mir nachgesehen, wenn ich da jetzt was vergesse oder noch nicht dann, weiß oder so.
Dann ruft an unter der 0761 31 0828 im Studio rein. Ja, wir haben schon wieder 20 Minuten gequatscht. Es ist spannend, wie die Zeit vorgeht. Ich würde vorschlagen, wir spielen mal ein kleines Musikstück, damit wir so ein bisschen einen Break haben und die Hörerinnen und Hörer auch einen Break haben. Und danach würde ich gerne wissen, wie sich jetzt die Coop in Freiburg so gegründet hat. Und eigentlich, ich will auch noch vorher wissen, wie man denn jetzt an den Honig rankommt, beziehungsweise ich höre dann sowas wie Schleudern und jetzt wissen wir ja schon, dass man nicht immer Honig rausnehmen darf, aber der ist ja gut haltbar. Aber trotzdem ist im Winter irgendwie ein bisschen schwieriger, habe ich gerade im Luzernhof gehört. Da geht es jetzt dann langsam aus. Da wollen wir später nochmal drüber sprechen. Und ganz zum Ende kommen wir noch zu den letzten News vom Agrikulturfestival. Jetzt aber erstmal Musik, und zwar würde ich gern was von Seo spielen. Seo war oder ja, nee, immer Contravento von Seu, die war im Jazzhaus jetzt diese Woche und ist eine brasilianische Künstlerin. Und ja, Gegenwind heißt das Lied. Sie ist aus Sao Paulo, hat aber auch viel in New York musiziert und gelebt.
Tudo que se passa dentro da cabeça. Contra a parede.
Seu mit ihrem Lied Contravento aus Brasilien, direkt hier nach Freiburg ins Studio. Wir haben immer noch die Steffi hier bei Logbuch Solavi. Es hat niemand angerufen von den Expertinnen, die gesagt hat, das ist ja völlig am Blödsinn, was sie erzählt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter in unserem Programm. Und ich habe es gerade schon in der Pause gesagt, mich interessiert natürlich, wie denn jetzt der Honig, den wir erst oder nach der Sommersonnenwende nicht mehr groß ernten sollten, in mein Glas kommt. Also was ist da für ein Prozess dahinter? Wie kommt der Honig von der Bienenstock in mein Glas? Was ist da der Prozess?
Also erstmal wird der Honig immer in Waben eingelagert und Waben bestehen aus Wachs. Das produzieren auch die Bienen und Wachs kann man essen. Also im Prinzip kann man sich die Wabe in den Mund stecken und so essen. Aber in der Regel will man den Honig da irgendwie rausbekommen und das tut man, indem man die Wabe komplett zerstört und quetscht durch ein Leintuch oder sowas oder die Waben entdeckelt. Also Honig ist dann fertig, wenn er verdeckelt ist. Also so eine Honigwabe hat ja jeder schon mal gesehen und solange daran gearbeitet wird, ist es offen. Und wenn die fertig sind, dann machen die ein Deckelchen drüber und sagen, so, jetzt ist gut, das ist fertig, kann drin bleiben.
Da gehen wir dann wieder ran, wenn wir Hunger haben sozusagen.
Richtig, genau. Und das ist aber für uns Imkerinnen das Zeichen, wann eben so ein Honig entnommen werden darf, so, also wenn der Deckel drauf ist. Und dann müssen die Deckel entfernt werden und dann kann man das austropfen lassen, quetschen oder eben schleudern. Eben in so eine große Schleuder, in so ein zylindrisches Ding und durch die Fliehkraft wird es dann rausgeschleudert. Und das ist halt am gängigsten, weil geht am schnellsten und man kriegt halt das, also ist halt am ertragreichsten und man kann die Waben behalten und die Waben den Bienen wieder reinhängen, dann haben müssen sie sich nicht die Arbeit machen und nochmal komplett so eine Wabenwand bauen. So, okay, was eben beim Quetschen verloren geht zum Beispiel. Nee, die essen das nicht, auf gar keinen Fall. Die haben das wirklich tatsächlich nur zum Einlagen. Aber die machen ja noch andere Sachen mit ihren Waben. Da kommt ja nicht nur der Honig rein, da kommt auch die Brut rein und da kommen die Pollen rein und so. Also die machen schon noch ein paar andere Sachen damit. Mhm. Genau. Ja, und genau, diese verschiedenen Methoden, die gibt's. Aber bei uns ist eben die Magazinbeute am verbreitetsten und da stecken eben, das ist, also man sich vorstellen wie so ein Kasten und da stecken Rähmchen drin und auf jedem Rähmchen ist eben so eine Wabenwand eingezogen und da lagern die eben ihren Honig rein und wenn dann die Zeit reif ist, nämlich meistens nach so Haupttrachten, wie zum Beispiel, also kommen Sortenhonige zustande, wie zum Beispiel nach der Obstblüte oder nach der Rapsblüte oder nach der Lindenblüte oder nach der Kastanienblüte oder so. Es gibt noch andere Trachten, da werden die Honige dann auch immer teurer und oder Waldhonig ist, also ist ja keine Blüte, aber Waldhonig ist eben auch so eine Tracht. Und genau, und danach, also das merkt man dann eben, die haben dann einfach so ein hohes Angebot an Blüten und Nektar, dass die dann einfach im Überfluss eintragen können, das nicht immer alles gleich verbrauchen, sondern dann diesen Vorrat anlegen. Und dann nimmt man diese Rähmchen. Und diese Rähmchen sind quasi in dem Format, in dem sie dann in die Schleuder gesteckt werden können. Und dann wird das Ding gedreht, entweder mit Muskelkraft oder eben automatisch und dann schleudert das da raus und dann fließt der Honig runter und dann wird es durchsiebt und auch beim Sieben muss man dann noch, darf nicht zu fein gemascht sein, das Sieb, weil man eben die Pollen nicht raussieben darf oder so Pollenrückstände, das ist quasi Mitbestandteil des Honigs und dann kommt es ins Glas oder in Eimer.
Und haben jetzt, also wenn jetzt jemand anfängt, gerade mit so eine Handvoll Bienenvölkern vielleicht oder erst ein, zwei, gibt es dann so eine Art, wie so bei Molkereien, irgendwie so Sammelmolkereien, wo man hingehen und sagen, hier sind meine Rähmchen, kannst du mir da verschleudern oder pressen also, die dann irgendwie selber?
Nicht, dass ich wüsste, also das wird es bei uns natürlich geben.
Kommen wir gleich dazu.
Aber nee, nicht, dass ich wüsste, es ist dann vielleicht organisiert in den einzelnen Imkervereinen, organisiert da jemand was. Aber ich habe eine kleine Schleuder zu Hause, so eine kleine Standschleuder. Und bei mir haben schon Freunde auch Honig geschleudert, die selber keine Schleuder haben. Also ich stelle die gerne zur Verfügung. Meistens muss ich sie sogar selber putzen, weil dann bei mir in der Küche geschleudert wird. Aber, also auf jeden Fall, es lohnt sich echt nicht, sich so eine Schleuder zu besorgen. Es lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn es um Bienenhaltung und Honigproduktion geht, sich die Dinge zu teilen, weil man braucht es so selten und das Zeug ist schweineteuer. Also keiner braucht alleine eine Schleuder bei sich im Keller. Das macht echt keinen Sinn. Also wirklich nicht.
Ja, du hast schon erwähnt, auch wo du nach Freiburg gekommen bist, ruckzuck hattest du irgendwie Kontakte zu Leuten, die irgendwie eine Fläche angeboten haben oder irgendwas halt mit den Bienen anfangen konnten. So. Hast du es auch gerade schon erwähnt bei Imkervereinen. So, ihr habt jetzt auch einen Verein gegründet, aber ihr seid ja kein traditioneller Imkerverein, oder was ist so das normale Charakteristika von einem Imkerverein, wenn du sitzt?
Also da muss ich gestehen, ich bewege mich. Also ich bin natürlich Mitglied in einem Imkerverein, seitdem ich Bienen habe. Es hat aber was mit der Versicherung zu tun und so. Ansonsten bewege ich mich nicht so gerne in einem Imkerverein. Aber also es hat einfach was damit zu tun. Das ändert sich jetzt auch, ja. So in den letzten Jahren ändert sich das gravierend, aber das ist halt sehr, sehr männerdominiert so. Der Altersdurchschnitt ist auch wirklich hoch und ich habe die Erfahrung gemacht, eben auch gerade als ich angefangen habe, dass ich habe mich über die eine oder andere Frage sehr geärgert, die ich gestellt habe, weil weil man da einfach dann auch mit einem guten Gefühl entlassen wird häufig oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe mit den klassischen Imkervereinen noch nie so richtig viel am Hut gehabt und immer wenn ich es versucht habe, habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Es mag jetzt auch an mir liegen, kann natürlich liegt es auch an mir, selbstverständlich. Andere Leute fühlen sich da pudelwohl. Ist ja auch voll in Ordnung, aber das ist dann, da sind wir dann wieder bei der Motivation, wie ich dazu gekommen bin, die Bienenkoop zu gründen, weil ich nämlich schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass es ganz wichtig ist, sich auszutauschen und zu vernetzen und sich darüber zu unterhalten und überhaupt Leute haben, die so gerne darüber reden, wie ich darüber rede. Das ist ja auch schon mal eine Menge wert.
Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zur Gründung der Bienenkoop kommen, vielleicht noch einen Satz zu der, du hast die Versicherungspflicht erwähnt. Also wieso ist es für einen Imker oder eine Imkerin wichtig, in einem Imkerverein zu sein, um versichert zu sein? Was sind da die Risiken oder gegen was sichert man sich da?
Also erstmal werden über Imkervereine, die kann man seine Völker melden und das ist wichtig, wenn es um Seuchen geht und so. Also es gibt durchaus Bienenkrankheiten, die sind nicht ganz ohne, wie zum Beispiel die amerikanische Faulbrut. Ich weiß nicht, ob ihr das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Die sind meldepflichtig und es ist wichtig, im Blick zu haben, wie viele Bienenvölker wo stehen, wie viele davon betroffen sein könnten etc. pp. Und dann hat es aber vor allem was damit zu tun, mit so Haftungsgeschichten. So, also
jemand wird gestochen von deinen Bienen.
Das ist so eine Grauzone. Das ist eine absolute Grauzone. Also wenn über, es geht eher darum, meine Bienen, Vandalismus oder was und das, die werden, ja.
Wie Vandalismus? Was machen die denn? Fangen die an zu sprayen oder was?
Nee, die Bienen nicht. Nee. Jemand vandaliert an dem Bienenvolk. Das ist einerseits und andererseits. Doch hat es auch was damit zu tun, dass dann, keine Ahnung, diese blöde Geschichte im Frühling, scheißen die Bienen Nachbars Auto und die Laken voll. Ja, du runzelst die Stirn. Ich finde es auch total lächerlich. Mir ist es persönlich auch noch nicht passiert, aber es gibt Menschen, die sagen dann, das kostet Geld oder was. Aber um echt zu sein, das ist, ich bin da versichert und ich habe mich aber auch noch nicht weiter damit beschäftigt. Diesen Arbeitsposten hat jemand anders in unserem Verein abbekommen. Da habe ich mich nicht gemeldet, als es darum ging, sich um eine Versicherung zu kümmern.
Okay, aber ist das bei euch in der Bienenkoop dann auch der Plan, dass jetzt Leute, die in der Bienenkoop aktiv sind und irgendwie eigene Völker einbringen, wenn man so will, sich über die Bienenkoop ihre Völker melden können? Oder wollt ihr diese ehrenamtliche Geschichte dann doch wieder über die traditionellen Imkervereine machen?
Also wir haben das auch schon diskutiert und wir wollen ganz bewusst kein traditioneller Imkerverein sein. Das ist uns eben wichtig. Aber natürlich müssen unsere Völker auch versichert werden, ja. Also und entsprechend auch dann die Menschen, die daran arbeiten. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Punkt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber uns ist es wichtig, wir sind eben kein Imkerverein im herkömmlichen Sinne, sondern uns geht es eben tatsächlich um dieses gemeinschaftliche Imkern und das gemeinschaftliche an den Völkern arbeiten und ernten und dieser Solidargedanke ist eben ganz vorrangig. Und was uns eben auch wichtig ist, machen Imkervereine, regeln das auch anders. Wir möchten eben Bienen ökologisch halten, also nach ökologischen Richtlinien. Das ist uns ganz wichtig. Das ist in anderen Imkervereinen, es ist einem völlig freigestellt, wie man seine Bienen hält. Und wir haben eben doch auch einen Richtlinienkatalog aufgestellt, nach denen Bienen gehalten werden sollten.
Jetzt haben wir schon viel von, oder du hast schon viel von wir geredet und uns. Kannst du mal ein bisschen umreißen, wer ist eigentlich wir und wie habt ihr euch gefunden und wo steht ihr gerade? So ein bisschen die Geschichte der Bienenkoop.
Die Geschichte der Bienenkoop.
Und der Menschen in der Bienenkoop.
Also es ist ganz interessant. Ich habe da auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber Svenja Fugmann, die ist auch in der Gartenkoop und arbeitet in der Ökostation. Das ist eine Freundin von mir, die habe ich kennengelernt über wiederum eine andere Freundin von mir. Und dann gehört da noch die Floris zu, die arbeitet auf dem Kunzenhof. Das ist eine Freundin von der Svenja. Ach, das ist ja Vetternwirtschaft. Ist das jetzt echt so interessant, ey? Also dann gehört aber noch der, also noch erwähnenswert, weil eben auch ein wichtiger Mutter sind vor allem die beiden. Und dann noch der Wolfgang Ritter und die Ute Schneider-Ritter. Die zwei, die sind auch in der Gartenkoop. Und und was man eben dazu sagen kann, ist, dass wir halt alle Imkern selber und uns eben zusammengefunden haben, weil wir alle diesen Solawi oder so im Gedanken halt so verfolgen wollten, also schon auch länger unabhängig voneinander. Und genau, und dann habe ich nämlich die Ute habe ich zufällig kennengelernt, als es um den Bau einer Kiste an so einem Verteilerpunkt ging. Da war sie eben auch mit dabei und da habe ich sie kennengelernt und dann haben wir uns zufällig über Bienen unterhalten und da war es, was? Ach du auch, ach echt, echt, ach echt, echt, echt. So, ach lass uns doch mal. Und dann, ich glaube eine Woche später hat dann der Wolfgang Kontakt zu mir aufgenommen und dann ging es total schnell. So.
Ja. Ging es total schnell mit noch anderen Leuten finden, Vereinsgründungen oder auch dann erstmal ausbaldowern, was wir eigentlich wollen.
Aber auch mit der Vereinsgründung. Also ich glaube, getroffen haben wir uns tatsächlich letzten Winter das erste Mal oder letzten Jahr so im, oh Gott, weiß ich gar nicht so genau, Oktober, November, kann auch Dezember gewesen sein, keine Ahnung. Und der Verein war gegründet dann im August. Und genau, also das ist echt erstaunlich. Ich muss da schon sagen, dass alle, die daran beteiligt sind, das ist eine super Arbeitsatmosphäre, so völlig druckfrei und trotzdem wahnsinnig verlässlich, die Leute alle, jeder Einzelne für sich. Und es macht einfach total Spaß. Und wenn mal jemand keine Zeit hat, dann übernimmt er halt keine Aufgaben. Wieder mehr Zeit ist, dann wieder mehr. Also es gibt natürlich auch die emsigeren Bienchen unter uns als, ne, so, aber ja, genau, und dann, aber es ist eben auch gründlich, ja, es ist jetzt nicht so, dass der Verein, also eben im August wurde er gegründet und wir haben jetzt unseren ersten öffentlichen Termin, also der Termin, an dem wir uns vorstellen und uns quasi öffnen für Mitglieder und auch, also, ne, und da einfach auch voll vorbereitet drauf sind, dann am 18. Dezember. Hätten wir auch ein bisschen schneller sein können, aber...
Muss auch nicht sein.
Nö, muss auch nicht sein, genau.
Also im Moment seid ihr noch alles Leute, die den Verein mit gegründet haben, genau. Und alle Imkern auch selbst.
Ja, so. Genau.
Und wie läuft das dann jetzt wie ist das jetzt geplant? Also ist es jetzt so, dass man Völker dort einbringt und dann gemeinsam irgendwie für alle Völker zuständig ist? Oder eigentlich ist es schon eher jeder Imker weiter mit seinen Völkern und man tauscht sich halt aus und macht Veranstaltungen zusammen? In welche Richtung geht's?
Es gibt beide Möglichkeiten, sowohl als auch. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und diese Gemeinnützigkeit, die fußt eben auch darauf, dass wir einen ganz großen Bildungsschwerpunkt setzen. Also den wollten wir auch setzen. Also jetzt, da muss ich nochmal kurz zu der Motivation kommen. Ich habe nämlich eben, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich für Bienen interessieren und für die Imkerei eben auch aus unterschiedlichen Gründen. Die einen wollen einfach nur der Biene helfen, die anderen finden es einfach nur wahnsinnig interessant, wie die sich organisieren, wie der andere wollen Honig und Wachs haben und also es gibt unterschiedlichste Motivationen und trotzdem macht es nicht wirklich Sinn, mit einem Volk zu imkern. Es macht auch nicht wirklich Sinn, mit zwei Völkern zu imkern, ja. Also eigentlich ist so, ja, so ab 4, 5 hat man schon eine Größenordnung, womit man arbeiten kann, so, ja, weil kann es einfach wirklich sein, dass die den Winter nicht überstehen, so, dann wenn man eins hatte, naja, super, dann fängt man wieder bei null an, so ungefähr und jeder, der damit angefangen hat, weiß auch, was für ein Stress das sein kann, so ein Volk mal zu organisieren, wenn man einen schlechten Frühling oder einen verregneten Frühling erwischt, dann entwickeln die sich nicht schnell genug oder zu langsam oder was weiß ich oder... Also es kann schwierig sein und außerdem man sollte es eigentlich nicht tun. Eigentlich ist es immer gut, wenn man die Bienen im eigenen Organismus unter sich lässt, aber wenn dann da ein ganz schwaches Volk ist, dann kann man so ein Volk auflösen und mit einem stärkeren Verein und rettet damit die Bienen einfach und die sind dann also quasi nicht dazu verurteilt einzugehen. Ja, also
wie macht man denn das? Wie löst man denn so ein Volk auf? Man tötet die Königin oder was und dann gehen die rüber?
Häufig hat das was mit der Königin eben zu tun, dass sie nicht mehr da ist.
So, dann wird das Volk schwach sozusagen.
Genau. Okay. Oder es kann damit zu tun haben. Und dann ist es so, dass also Bienen untereinander, die wollen ja nicht zusammen wohnen, aber man kann die so ein bisschen austricksen. Und ich habe von diesem Magazin ja schon gesprochen, das muss man sich eigentlich echt vorstellen, wie so ein Hochhaus mit verschiedenen Etagen. Und Und dann kann man mit so Tricks, weiß ich nicht, also so eine nasse Zeitung zwischen diese Bausteine legen und dann denken sie sich, oh, was ist denn hier los und fangen an, sich dadurch zu fressen. Aber ehe die da durch sind, haben sie sich schon aneinander gewöhnt, an den Geruch und bilden dann halt wieder eine Einheit. So. Mhm. Also das ist so, das ist einfach, genau.
Wenn wir gerade dabei sind, wie verdoppelt oder wie vermehrt man denn jetzt den Volk eigentlich?
Bienen schwärmen, die wachsen das Frühjahr über. Werden es immer mehr und ab einem bestimmten Punkt, meistens ist das so im April, kann schon losgehen, aber vor allem im Mai, Juni ist so hot, ist so die heißeste Phase, da sind die so groß, dass irgendwann die Arbeiterinnen entscheiden, so Jungs gibt's da ja, die entscheiden nichts, die gibt's auch, aber die entscheiden nichts, also Mädels, wir jetzt sind hier so viele. Die Hälfte, das sind meistens eben die erfahrenen älteren Flugbienen, die ziehen jetzt aus mit der alten Königin und bilden woanders eben eine neue Schwestergesellschaft. Und die jüngeren Bienen oder die andere Hälfte, die verbleibt in dem Bienenstock und zieht sich aus einem Ei oder einer ganz, ganz jungen Larve, die eben mit diesem berühmt-berüchtigten Gelee Royal gefüttert wird, dann aus dem Ei eine neue Königin heran, genau. Und dann, ne, aus eins macht zwei.
Und die Alten nehmen auch nichts mit, sozusagen? Jetzt.
Die nehmen nichts mit. Mhm. Die nehmen gar nichts mit.
Okay, genau. Also deswegen fängt das auch vor der Sommersonnenwende statt, damit die dann anfangen können für den Winter.
Genau, richtig, okay. Richtig.
Gut, kommen wir da zurück zu der Struktur von der Koop. Ihr habt einen Verein gegründet. Wie viele Mitglieder seid ihr denn da jetzt? Sind das die
7.
Handvoll? Ah, okay, 7. Das ist ja die Mindestding, um Verein
anzufangen. Ja,
genau. Okay. Und am 18.12. habt ihr die erste Veranstaltung. Wo findet das statt? Was habt ihr da geplant?
Das findet in der Fabrik statt. Und zwar um 19.30 Uhr am 18. Dezember. Und da möchten wir uns vorstellen und möchten davon erzählen, was wir uns wünschen und wie wir gemeinsam gerne imkern wollen. Und was wir eben können und was wir anbieten und was wir brauchen und was wir so und genau, das machen wir am 18. Also im Prinzip eine Vorstellung, auch klar, auch schon mit der Möglichkeit, Mitglied zu werden, das auch.
Bei der solidarischen Landwirtschaft, jetzt zum Beispiel bei der Gartenkoop, da ist ja dieses Solidarische, haben wir irgendwie auf zwei Niveaus, also was ich bei den Präsentationen, wenn ich mal welche gebe, immer so ein bisschen raussuche. Also einerseits, die Mitglieder sind solidarisch gegenüber den Landwirten. Wenn mal eine Ernte schlecht ist oder so, dann bleibt das nicht an den Landwirten hängen. Und unter den Mitgliedern gibt es eine Solidarität bei der Gartenkoop, weil nicht jeder gleich viel bezahlen muss und finanziell Schwächere auch integriert werden. Jetzt hast du vorhin auch schon die Bienenkoop als Soli-Im sozusagen bezeichnet. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wo jetzt diese Solidarbeziehungen in diesem Verein dann entstehen oder soll es dort auch irgendwie mal Mitglieder geben, die dann sozusagen Honig von euch beziehen können und dafür, keine Ahnung, die Schleuder finanzieren oder so? Oder gibt es da irgendwelche Sachen oder ist es vor allem von Imkern für Imker ein Imker-Austausch gedacht?
Nee. Also es ist, genau, da habe ich ja vorhin aufgehört zu erzählen, wir haben unterschiedliche Mitgliedsformen, ja. Also man kann tatsächlich Mitglied werden und auch private Völker haben und dann eben an dem Bildungsangebot teilnehmen und sich austauschen. So, also, und dann gibt es aber eben die CSB. Und da geht es eben darum, dass Menschen, die interessiert sind an Bienen und aber vorrangig eben Honig haben möchten, sich auch natürlich anders einbringen können. Also die müssen nicht am Volk arbeiten, die können auch, also die Idee ist im Prinzip wie in der Gartenkoop. Wir sind jetzt allerdings bei 4 Arbeitseinsätzen. Wobei ohne Gewehr, ja, also da will ich nicht drauf festgenagelt werden, weil wir haben einfach noch keine praktischen Erfahrungen. Das sind jetzt alles so Überlegungen und Abschätzungen, weil wir wissen, wie oft wir halt an so ein Bienenvolk ran müssen. Oder wie, oder ne, so. Und dann gibt es natürlich eben auch die heiße Phase und wieder die Zeit, wo weniger zu tun ist, wo man dann mehr am Material arbeitet und weniger am Volk. Und genau, also die Idee ist schon die, dass alle Mitglieder gleichermaßen mit Bienenprodukten versorgt werden, aber das nicht bedeutet, dass jeder mit den Bienen zusammenarbeiten muss. Also das ist dann auch können auch beim Schleudern beteiligt sein oder beim Abfüllen in die Gläsern oder bei der Instandsetzung der Materialien oder beim Beutenbau oder Informationsveranstaltungen,
aber ist dann schon
Aktionstage,
auch
so. Also.
Aber ist dann schon auch so, dass ihr euch so eine Art Budget überlegt und die Leute zahlen dann einen Mitgliedsbeitrag,
genau.
Den sollen sie irgendwie selber wählen und rechnen die Arbeitsstunden von den ImkerInnen auch so mit rein oder wie ist der,
ja,
der
Plan? Also bei uns gibt es einen jährlichen Beitrag und es gibt im Augenblick es gibt im Augenblick einen Mindestbeitrag und also unterschiedlich, eben die Mitgliedschaft, da sind wir jetzt bei 90 Euro im Jahr. Für Familien und WGs sind es, glaube ich, 60 pro Nase, wobei Kinder und Jugendliche bis 18 frei sind und dann eben für Geringverdiener und so, ne? Und es ist aber, wie gesagt, ein Mindestbeitrag, also so. Und wir hoffen tatsächlich auch, dass es vielleicht auch weniger werden könnte. So, mal schauen, das ist nämlich der Vorteil an der Arbeit mit Bienen. Das ist am Anfang sehr, sehr, sehr investitionslastig. Ja. Man muss viel, viel investieren. Und wenn man das dann aber alles beieinander hat, dann ist das quasi ein Selbstläufer. Das heißt also, wenn das eine bestimmte Größe erreicht hat und die Größe, die wächst halt eben entsprechend der Mitgliederzahl, dann kann das eben auch sein, dass wir damit auch runtergehen tatsächlich und sich das möglicherweise, gravierend auch nochmal verringert, so, ne? Weil es gibt zwar Dinge, die müssen wir verkaufen keinen Honig, das ist auch ganz wichtig, wie ich nochmal erwähnt habe. Also es müssen dann eben so Sachen wie Gläser und ab und zu dann mal irgendein Material, was erneuert werden muss, muss schon bezahlt werden. Aber es sind halt nicht diese Mammutinvestitionen, die man am Anfang braucht, um ein komplettes Bienenvolk einzurichten oder überhaupt das Volk zu kaufen. Deswegen kann es halt nochmal runtergehen. Und dann gibt es aber diese aber das bezieht sich dann eben auch auf die CSA vor allem. Und die CSA ist losgelöst von dem Verein. Also man zahlt dann quasi nochmal einen CSA-Beitrag. Und das sind,
CSA oder CSB?
CSB. Ein CSB-Beitrag, genau. Und eine Einlage.
Und eine Einlage, genau.
Aber auch die Einlage, ja. Da haben wir uns auch auf einen Betrag geeinigt, aber es kann sein, dass es weniger wird eben. Das ist jetzt halt am Anfang, haben wir das so Pi mal Daumen. Wir haben halt auch eine Menge vorgeschossen, so. Es muss halt auch erstmal wieder reinkommen.
Ja, Einlagen sind super. Das ist eine der besten Entscheidungen, die wir bei der Gartenkopie getroffen haben, glaube ich. Ja. Dass man da einfach auch einen finanziellen Spielraum hat, mit dem man erstmal arbeiten kann und nicht wegen jedem Scheiß irgendwie bei der Bank vorsprechen muss und fragen, ob wir einen neuen Schlepper kaufen können oder einen Tunnel oder sowas. Das ist eine sehr gute Situation.
Aber das ist die Investition, die ist halt, das sind andere Kosten, ist viel höher.
Ja.
Das ist auf jeden Fall so, dass...
Aber es macht schon Sinn, eben auch so Investitionen, die du einmal machst und die dann halt über ein paar Jahre abschreibst und in, was weiß ich, 8 oder 10 Jahren nochmal machst, eben über Einlagen und eine Abschreibung zu machen und nicht irgendwie den Anfängen, die am Anfang dabei sind in der Bienenkoop, dann einen hohen Jahresbeitrag aufzubürden und die später dazukommen, die machen dann, setzen sich ins Nest. Also es macht Sinn, diese Einlage zu machen, das ist schon gut. Hören wir nochmal kurz ein Musikstück und dann reden wir noch vom Agrikulturfestival. Genau, und zwar würde ich jetzt gerne in die andere Richtung fahren. Vorhin sind wir nach Westen und haben uns von SEO angehört. Jetzt würde ich gerne nach Istanbul musikalisch und dort Light in Babylon spielen. Die hat meine Freundin neulich mal weitergeleitet. Das sind nette junge Leute, die auf der Straße auch Musik machen. Hört sich super an. Danach kommen wir, wie gesagt, zum Agrikulturfestival Rück- und Ausblick. So, Light in Babylon mit dem Lied Jerusalem. Wir sind hier immer noch bei Logbuch Solavi, dem Podcast der Gartenkorb. Im Studio für euch ist Fabian und Steffi. Und wir hatten jetzt ganz viel von der Bienenkorb. Wir werden auch die Website nachher verlinken. Am 18.12. ist die Veranstaltung in der Fabrik Habsburger Straße hier in Freiburg. Für die Leute, die mehr wissen wollen, jetzt wechseln wir das Thema, aber ein bisschen wie angekündigt. In den letzten paar Minuten reden wir noch vom Agrikulturfestival. Das hat dieses Jahr Ende Juni stattgefunden und viele fragen sich, es war das dritte Mal. Immer in unterschiedlichen, einmal auf dem anderen Platz in der Wiere, dann einmal relativ klein beim Andreas Dilger, mhm, sozusagen zu Hause im Weingut. Ja. Und jetzt dann ziemlich groß, Platz halt in Synagoge. Du hast dich vorhin mit Peter getroffen, einer der Hauptköpfe, der da immer dran mitbrained. Wie sieht es denn nächstes Jahr aus?
Also, ja, nächstes Jahr, da soll das auch auf jeden Fall stattfinden. Und genau, und der hat da schon mal, hält jetzt schon mal die unterschiedlichen Beteiligten warm sozusagen und du wirst da auch bald wieder kontaktiert. So. Ja, und das soll nächstes Jahr soll das wieder stattfinden, hoffentlich eben in der gleichen Größe. Es geht jetzt im Augenblick vorrangig darum, Fördergelder zu akquirieren, damit es eben auch in dieser Größe wieder stattfinden kann.
Selber Ort wird ja schwierig, ne? Die graben den Platz um, oder?
Ja, genau. Derselbe Ort wird es wahrscheinlich nicht sein. Es stehen schon zwei andere Orte zur Auswahl mit dem ein oder anderen Vor- und Nachteil. So, aber genau, sollte halt ähnlich groß sein. Und um jetzt nochmal ganz kurz einen Rückblick zu machen, das war natürlich super gut, diese Kooperation mit dem Theater, die Räumlichkeiten und die Infrastruktur da einfach nutzen zu können. Das war wirklich fantastisch und das war, also ich glaube, ein gutes Beispiel für das Potenzial von Netzwerken und der Möglichkeit, über Vernetzung einfach ganz viel auf die Beine zu stellen.
Auf jeden Fall. Also so ein Theater steht halt nicht in jedem Stadtviertel und das wird schwierig, da so an so Räume ranzukommen praktisch.
Ja, genau. Aber es gibt ja noch andere Institutionen, die eben ähnlich große Räume auch haben. Und ja, und da geht es jetzt halt so ein bisschen drum, ob es nötig ist und je nachdem, welcher Ort da dann ausgewählt wird, kann man ja auch das Programm dann drumherum auch so ein bisschen stricken. Oder wer weiß, vielleicht auch Zelte aufstellen, um die Diskussionen dann in Zelten stattfinden zu lassen oder sowas. Also es soll auf jeden Fall jetzt dann wieder kommen. Und der Andreas Dilger, der hatte auch total Lust drauf.
Letztes Jahr war ja der Schwerpunkt auf Migration und da hatten wir einige Leute, die eben zu Süden darüber gesprochen haben. Mhm. Gibt es dieses Jahr schon eine Idee, was das Thema sein könnte?
Ja, also es soll auf jeden Fall wieder einen politischen Schwerpunkt haben. Gender kommt in Frage, also ne? Das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man sich lange auch drüber unterhalten.
Ja,
und auch in Deutschland und in Ländern, wo die Emanzipation schon ein bisschen weiter ist, ist dann auch einiges zu tun.
Hast ja von den Imkervereinen schon erzählt.
Ja, und genau. Und dann ein anderes Thema könnte auch sein, die Jugend und Verjüngung einfach. So, das vielleicht, also ich bin für Gender auf jeden Fall.
Okay, die Vorbereitungsprozess ist gerade am Starten. Peter ist am Netzwerken. Vielleicht können wir ihn auch dazu überreden, eine entsprechende Kontaktadresse auf die Agrikulturfestival-Webseite zu stellen, damit Menschen, die vielleicht Lust haben, sich daran zu beteiligen, auch uns kontaktieren können. Das war's schon mit Logbuch Solavi für heute. Unser Nachfolger ist schon ins Studio geschlappt. Genau, wir verabschieden uns mal. Vielen Dank, Steffi, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Eine sehr kurzweilige Sendung und im Dezember sind wir wieder für euch da. Ciao, ciao.
Ciao.